Es ist Folge 37 mittlerweile, Wahnsinn, des Road to the Indie Podcast. Moin zusammen, mein Name ist Lars und ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Es geht um Klassen, um Unterklassen, um genau zu sein, um Druidenklassen, um noch genauer zu sein. Und wie schon in den letzten Folgen gesagt oder immer wieder darauf hingewiesen, macht es durchaus Sinn, dass wenn wir hier über neue Unterklassen reden, ihr euch vielleicht auch nochmal die Basisklasse zur Gemüte führt. Denn wir sprechen ja hier quasi nur über die Fähigkeiten, die die einzelnen Unterklassen zusätzlich dazu bekommen. Und im Falle dieser Folge ist das, sind das Druiden-Unterklassen und die entsprechende Basisklasse nennt sich Druiden sind Bären auf Globuli, eine unserer ersten D&D-Klassenfolgen. Wenn ihr etwas in eurem Spotify, Apple Music oder was auch immer, wo ihr uns gerade hört, die Statistiken sagen anscheinend eher Spotify. Dann stoppt gerne, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt und hört euch die erstmal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Gerade die Druidenfolge ist ziemlich funny geworden. Und dann macht das hier vielleicht alles etwas mehr Sinn. Für die, die keinen Bock haben, keine Angst, wir geben euch hier auch ein bisschen Kontext und holen euch hier auch ein bisschen ab, sodass ihr trotzdem ein gutes Bild vom Druiden und seinen neuen Klassen oder Unterklassen, muss man ja sagen, bekommt. Entsprechend genug der Vorrede und viel Spaß mit der Folge. Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und auch heute soll es wieder um neue Unterklassen gehen. Aus Xanathas Guide to Everything, Xanathas Ratgeber für alles, dem neuen Regelwerk in Anführungsstrichen, über das wir euch schon in den letzten zwei Folgen erzählt haben, beziehungsweise wo wir euch schon über neue Klassen und Unterklassen informiert haben. So, jetzt habe ich es. Und heute soll es um neue Druidenzirkel gehen. Und wenn es um kleine flauschige Tiere geht, ist auch einer nicht weit. Christian.
Das war eine sehr gute Überleitung.
Gefällt mir gut. Mega stolz auf mich. Habe ich mir tatsächlich 5 Minuten vorher rausnotiert. Aber nee, okay. Das war halt sogar halb spontan. Es wird gut. Genau, aber es soll um Druidenzirkel gehen. Tatsächlich, Druiden ist auch eine, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, Druiden haben eine der emotionaleren Folgen bekommen.
Was? Nein, die sind sehr wohlgesonnen immer, Druiden.
Das kann sein. Es kann sein, dass ich einer meiner ersten Wutanfälle bekommen habe in diesem Podcast, als wir über den Druiden geredet haben im Player's Handbook. Da geht es nämlich auch schon darum, dass der Druide eine, sage ich mal, sehr vielfältige Klasse ist und auch die Unterklassen ihm noch ein paar mehr vielfältige Aspekte dazugeben, die wahnsinnig unbalanced sind. Um das nochmal zu sagen.
Sagen wir so, die Tiergestalt kann schon ein bisschen nervig sein, gerade aus den ersten Leveln. Aber das ist eine gute Überleitung, denn in Xanathas Ratgeber für alles, das finde ich wahnsinnig gut gemacht, gibt es nochmal eine Übersicht von verschiedenen Tiergestalten und verschiedenen Herausforderungsgraden. Aber dementsprechend wirklich nach Terrain geordnet. Also Arktis, Berg, Hügel oder was auch immer, tiefe See. Und dementsprechend könnte man sich dann da Tiere aussuchen und das an den Charakterhintergrund binden. Das finde ich echt gut, weil im Endeffekt, wenn man sich das dann vorher heraussucht beziehungsweise mit dem Spielleiter bespricht, rät man dann immer so ein bisschen rum und muss raussuchen, wo welche Tiere leben. Und so finde ich es eigentlich wahnsinnig gut gemacht. Plus, du kannst das dann noch darauf irgendwie münzen, wo dann jetzt der Druide sich in den Abenteuern aufhält und dann vielleicht da noch mal verschiedene Tiere raussuchen. Beziehungsweise der Spielleiter kann das dem Spieler dann anbieten. Hey, pass auf, du hast jetzt die und die Tiere gesehen in den letzten Sessions und könntest die theoretisch dann als Tiergestalt benutzen. Finde ich ganz gut.
Gerade was du gesagt hast, finde ich nämlich auch nochmal signifikant wichtig. Eigentlich für den Druiden natürlich eine coole Sache, aber ehrlicherweise auch als Spielleiter ist das immer, wenn man gerade nicht so den mega fantasievollsten Moment hat oder vielleicht was so Biologie und Tiere angeht, nicht so super gut aufgepasst hat, sagen wir mal so, und da würde ich mich auf jeden Fall zuzählen, gibt es hier tatsächlich geben diese Listen, finde ich, eine ganz gute Inspiration, was für Tiere auch einfach die aktuelle Region des Abenteuers so bevölkern können. Ne? Also ja. Ich komme da jetzt, also ich kriege ja nicht mal hier einfach den Axtschnabel aus dem Ärmel gezogen, ne? Und das ist jetzt hier einfach anscheinend ein Ding, das in Hügellanden wohnt.
Ja, das ist hinlänglich bekannt eigentlich.
Also, klassischer Axtschnabel. Ja. Oder was war hier noch? Ein Riesenwiesel. Oh, ein gutes Wort.
Gut, die gibt es auch in Hamburg, aber.
Das ist richtig. Aber genau, die letztendlich, wie gesagt, dafür eine ganz gute Inspiration ist echt, sind einige Listen dazu und können natürlich gerade für Fluff super herangezogen werden. Inwiefern jetzt irgendwie dafür jedes Tier auch irgendwie der entsprechende Statblock immer zur Verfügung stehen muss, um da jetzt irgendwie super unique Attacken und sowas dann drauf zu haben, weiß ich nicht, muss ich gestehen. Ich halte es jetzt nicht für so riesen, so mega notwendig. Mhm. Weil man muss auch sagen dazu, die meisten Tiere, die hier aufgelistet sind, und das ist auch schon im Player-Sandbook so, und auch im Spielleiter-Handbuch, da sind, glaube ich, auch noch mal, ist, glaube ich, auch noch mal eine Liste von einfach so üblichen Tieren in Anführungszeichen drin, die bewegen sich so unter, in einem Challenge-Rating von 0 bis 1, so die meisten. Es sind ein paar Sachen dabei, die drüber sind, die sind auch gar nicht so uninteressant, aber so das Gros dieser Auswahl ist da in dem Bereich. Ich weiß nicht, Challenge-Rating hatten wir auch schon mal besprochen, aber vielleicht gerade noch mal so ein bisschen als Reminder. Challenge-Rating für alle Spielleiter vor allem interessant ist quasi das Rating, mit dem mit dem Monster bewertet werden nach ihrer Schwierigkeit. Also ein Challenge-Rating von 4 heißt quasi, dass eine Gruppe mit 4 Personen mit auf einem Level 4, mit einem Durchschnittslevel von 4, diesen Gegner ganz gut bezwingen kann. Soll so eine Größenordnung sein, damit irgendwie Spielleitern das Leben beim Bauen von Encountern leichter gemacht wird. Haut mehr oder weniger gut hin.
Ja, vor allem mit den Fähigkeiten teilweise, ne? Also ja, auch da gibt es teilweise irgendwie Tiergestalten, die dann der Druide wählen kann, die nicht unbedingt zum Herausforderungsgrad passen, meiner Meinung nach. Aber die verraten wir hier natürlich nicht. Nicht, dass irgendwelche Spielleiter uns wütend dann auf Instagram schreiben oder so.
Nicht, dass ich davon irgendwie in dieser besagten Druidenfolge im Spielleiterhandbuch ungefähr eine halbe Stunde drüber weggeraged habe, was da für lächerliche Tiergestalten halt einfach komplett overpowered sind. Aber wie gesagt, ich kann euch nur ermutigen, die Folge einfach mal nachzuhören. Aber vielleicht auch für Spielleiter nochmal der Hinweis dazu. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, in was für einem Kontext wieder und in welcher Folge wir das schon erwähnt hatten. Aber seid da ein bisschen vorsichtig. Also es gibt ja auch gerade der absolute Klassiker zum Beispiel sind Wölfe. Wölfe haben die Fähigkeit Pack Tactics. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch heißt. Rudeltaktiken? Hm. I don't know. Was bedeutet, dass die Vorteile auf ihre Angriffswürfe bekommen, wenn sie im Rudel angreifen, also mit mehreren an einem Gegner stehen. Und das kann dazu führen, dass man gerade, und ein Wolf hat ein Challenge-Rating von, ich glaube, 0,5 oder sowas, also wirklich derbe wenig. Aber mit diesem Vorteilsding werden die auf einmal sehr, sehr gefährlich, gerade für niedriglevelige Gruppen. Und dann zerfleddert auf einmal eure 4-Wolf-Gang irgendwie die 4 Spieler, ohne dass ihr es irgendwie erahnt habt. Also wie gesagt, seid da sehr, sehr vorsichtig, wenn ihr euch auf diese Challenge-Ratings verlasst, wenn ihr Encounter baut und setzt euch das ein bisschen den Fähigkeiten zusammen, auseinander meine ich. Aber ich meine, in der Folge, irgendwie, es klingelt die ganze Zeit so halb bei mir in den Erinnerungen, da hatten wir auch schon bessere Alternativen genannt, meine ich, oder?
Wozu jetzt? Zu den Wölfen oder
zu? Ja, nee, zu diesem Encounter-Bauen und den Challenge-Ratings. Es gibt nämlich so Webseiten, ich meine irgendwie, einer ist irgendwie Kobold.
Ja, Squad, nee, Planning, ich glaube, es heißt Planner. Goblin, bla bla bla.
Okay, super gut vorbereitet.
Richtig gut vorbereitet, aber einfach mal die Folge noch mal reinhören, dann posten wir das aber bestimmt
wenn wir wüssten, in welcher Folge das war, dann könnten wir es auch drauf verweisen. Nee, genau, posten wir euch noch mal auf Instagram. Es gibt halt, wie gesagt, so ein paar Encounter-Bilder, wo man irgendwie so Monster mit reinfügen kann, die werden dann aus so einer Datenbank gezogen, bla bla bla, und dann sagen die euch, wie tödlich der Encounter ist, den ihr da gebaut habt. Ist auf jeden Fall ein bisschen zweckmäßiger, als einfach nur Challenge-Ratings zu addieren. Aber jetzt sind wir so ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen.
Ja, nämlich eigentlich geht es um die Druidenzirkel und wie ihr natürlich alle wisst, da ihr aufmerksam unsere Folgen hört, beziehungsweise im Players Handbook, wie wild jeden Tag rumstochert oder was auch immer und lest und wie auch immer, was ihr da macht, ist mir eigentlich auch egal. Will ich auch gar nicht wissen, denn Druidenzirkel gibt es schon auf Level 2 und nicht auf Level 3, wie die meisten Unterklassen in D&D. Was eigentlich ganz gut ist, meistens, wenn man sich die Unterklassen bzw. die Zirkel dann anguckt, sagt man sich, jo, das ist selbst auf Level 1 nicht so geil. Aber ohne jetzt zu spoilern.
schon so zum Anfang der Folge einfach wirklich wieder einfach Druiden diskriminieren, weil die einfach Lullis sind. Nee, okay.
Aber leider reißen es die Unterklassen hier auch nicht wieder raus. Ich finde, sie haben beide so einen ganz netten Fluff, aber wieder irgendwie nicht durchdacht. Aber vielleicht wollt ihr ja mit uns die ganze Folge einfach komplett über die Zirkel müssen ranten, weil man da viel mehr hätte machen können. Ist nicht so schlimm wie beim Barbar, beim Sturmherold, aber nah dran. Der erste Zirkel, der Zirkel der Träume. Und da haben wir tatsächlich ja schon in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet, wo wir gesagt haben, hey, uns fällt keine Unterklasse ein, die so ein bisschen mit dem Feywild zu tun hat. Die ist es. Zirkel der Träume hat tatsächlich mit dem Feywild zu tun, weil im Endeffekt der Druide da so auch wieder seine Kräfte ein bisschen herzieht, beziehungsweise auch von Feen und so weiter vielleicht sogar gelehrt wird oder beziehungsweise mit diesen zusammenlebt und im Endeffekt dann von der Natur und den Feen seine Magie so ein bisschen bekommt. Und in dem Sinn ist das auch sehr häufig eher eine heilende Magie. Also der Zirkel der Träume ist schon eher darauf ausgelegt, jetzt nicht unbedingt Angriffszauber zu zaubern, sondern ist eher so ein, fast schon ein Healer, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall mal ein solider Supporter, ne?
Ja. Und dazu passt, finde ich, auch die erste Fähigkeit, die er dann auf Level 2 bekommt, ganz gut. Das ist nämlich der Balsam des Sommerhofes. Klingt ein bisschen weird, ist es auch. Aber im Endeffekt erhaltet ihr einen W6-Würfel. Und den könnt ihr dazu nutzen, dass ihr euer Reservoir an Feenenergie benutzt. Und ihr erhaltet ein W6 pro Druidenstufe und mit einer Bonusaktion könnt ihr diesen W6 dann benutzen, um eine Kreatur innerhalb von 36 Metern um euch herum zu heilen. Und in dem Effekt, ihr könntet theoretisch auch auf höheren Stufen mehrere Würfe benutzen, aber das ist ein bisschen weird dargelegt. Im Endeffekt ist es so, dass die maximale Zahl dieser Würfel in Höhe der halben Druidenstufe angewendet werden dürfen. Also, ich habe gerade so ein bisschen gestockt und habe auch noch mal nachgelesen. Es ist nicht so geil formuliert. Vielleicht ist es im Englischen auch besser formuliert, ich weiß es nicht. Aber ja, hätte man auch einfacher gestalten können.
Jetzt musst du mich aber auch gerade noch mal abholen. Mach noch mal.
Also, wie ich das lese berechnet? Die maximale Zahl der Würfel in Höhe der halben Druidenstufe dürfen angewendet werden. Ich verstehe das so, dass du eine Kreatur heilen darfst und wenn du auf Level 4 bist, darfst du nur zwei dieser Würfel benutzen dafür.
Ja, so hätte ich es auch gesagt.
Ja, diese ist gar nicht so schwer.
Na, siehst du.
Klingt aber komisch, auf jeden Fall. Ja,
definitiv.
Ist wahrscheinlich dazu gedacht, dass ihr nicht auf einmal ganz simpel mit einer Bonusaktion eure dann auf Stufe 4 vier Würfel beziehungsweise 4W6 dann als Heilzauber benutzen könnt. Ihr könnt auch, wie gesagt, immer nur eine Kreatur mit einer Bonusaktion heilen. Logischerweise sind die Würfel dann auch verbraucht, die ihr dazu einsetzt. Die Würfel bekommt ihr aber natürlich zurück nach einer langen Rast.
Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Fähigkeit, nämlich die ihr auf Level 6 bekommt. Das ist natürlich beim Druiden dann auch so ein bisschen, da bleibt es dann wieder irgendwie ähnlich wie bei den anderen Klassen. Und hier wird noch mal so ein bisschen diese Supporter-Eigenschaft deutlicher. Denn hier geht es um die Fähigkeit Heim aus Mondlicht und Schatten. Und das ist eine Fähigkeit, die auch, ja, ehrlicherweise auch so ein bisschen schwierig beschrieben ist, weil sie meines Erachtens sehr, sehr viel Raum für Interpretation lässt. Und wenn man Spielern Interpretationsfreiraum lässt, dann kann man als Spielleiter schon davon ausgehen, dass das irgendwie quatschig wird, was dabei rauskommt. Und zwar geht es darum, dem einen oder anderen wird das vielleicht auch bei einem, oder wird vielleicht, der eine oder andere wird einen Zauber kennen, der ähnlich funktioniert. Aber um es mal kurz zu beschreiben, prinzipiell ist so die Fluff-Herleitung dieses Zaubers, dass der Druide die Macht seines Heims, seines Heimzirkels sozusagen herbeirufen kann. Und er kann eine unsichtbare Sphäre einfach im Raum erschaffen, indem er und seine Gefährten dann sicher lange rasten können. Diese Sphäre wird als unsichtbar beschrieben. Also ich mache jetzt mal so, ich liste mal so ein bisschen die Features dieses Dings auf und dann wird vielleicht auch schon deutlich, warum ich das so ein bisschen merkwürdig finde. Also diese Sphäre kann einfach im Raum erscheinen, soweit so gut, das ist jetzt erstmal magietechnisch nicht wahnsinnig unüblich, wird als unsichtbar beschrieben und die Personen, also der Druide und seine Kameraden, können sich darin aufhalten. Also ein Umfang von 9 Metern hat das Ding und die erscheint sozusagen im Raum. Wenn sich die Spieler während ihrer langen Rast darin aufhalten, bekommen sie einen +5-Bonus auf Heimlichkeitswürfe und Weisheitswürfe, also insbesondere halt, um genau zu sein, Wahrnehmungswürfe, also +5 auf Heimlichkeit und Wahrnehmung. Außerdem wird das Licht von offenen Flammen negiert, also es scheint kein Licht nach draußen. Genau, das war's, glaube ich. Und jetzt wird's ein bisschen, oder die Punkte, die ich so ein bisschen wild finde, ist erstens, die Spieler befinden sich ja per Definition in einer unsichtbaren Sphäre. Warum brauche ich dann da starke Heimlichkeitswürfe? Weil, was soll verheimlicht werden? Das Ding ist unsichtbar, Streiche. Es strahlt. Ja, also Ton, genau, das wäre der einzige Punkt. Und dann würde es ja bedeuten, dass diese Sphäre einfach, was soll diese Sphäre sein? Warum sollte die jetzt nicht, also ist die jetzt einfach nur eine Bubble? Also ist das jetzt einfach wie so eine Seifenblase, wo man jeden Ton durchhört? Oder wie ist das zu verstehen? Also das wird hier halt nicht näher definiert. Auch wird nicht näher definiert, in welchen Umständen genau diese Sphäre herbeigerufen werden kann. Es wird zwar der konkrete Case genannt im Zuge einer langen Rast, aber was ist das für ein Spell, der quasi nur dann funktioniert, wenn alle ins Bett gehen wollen? Also irgendwie, das finde ich auch noch so ein bisschen wild. Warum sollte nicht der Druide diese Sphäre auch einfach sozusagen als Versteck herbeirufen können innerhalb eines Dungeons oder sowas, um halt irgendwie, keine Ahnung, eine Patrouille an sich herbeigehen zu lassen. Also dieser Case wird mit diesem, wird in der im Beschreibungstest dieses Spells sehr genau genannt, also für diese lange Rast, aber im Prinzip erschließt sich für mich nicht so ganz, warum das nur darauf beschränkt sein sollte.
Die haben es so gemacht tatsächlich, weil es sonst zu mächtig wäre, weil das Ding ist ja wirklich dann nicht auf verschiedene, also du hast nicht so und so viel Mal kannst du das benutzen, sondern du kannst es nur mit der kurzen und langen Rast benutzen. Also wahrscheinlich mussten sie sich entscheiden, okay, machen wir das nur dann auf die Rast beschränkt oder wir geben dem eine Anzahl Weisheitsmodifikate oder was auch immer.
Ja, genau, aber was macht es ja nicht sinnvoller?
Also, nee, das stimmt. Ja.
Also deswegen finde ich so ein bisschen. Ich meine, genau, wenn man jetzt gesagt hätte, geht einmal pro lange Rast, so why not? So, dann hätte man es halt irgendwie vielleicht noch mal einmal für so eine Versteck-Action irgendwie nutzen können, aber ist dann halt irgendwie in der Nacht nicht sicher oder sowas. Ne? Also irgendwie das erschließt sich mir jetzt nicht so hundertprozentig. Und wie gesagt, wenn man sowas nicht klar definiert, dann lässt es irgendwie zu viel Interpretationsspielraum. Weil Moment, ich guck mal kurz das Wording nach. Genau, also das Wording ist, bei einer kurzen oder langen Rast kannst du die Schattenkräfte des Dämmerungshofes heraufbeschwören, bla bla bla. Also es ist, dieser Case für die Rast ist sehr, sehr genau beschrieben. Aber zum Beispiel ja auch innerhalb einer kurzen Rast. Und wenn ich jetzt diesen Case habe, der ich will die Patrouille vorbeilaufen lassen, kann ich ja auch dem Spielleiter einfach sagen, ja, ich will jetzt eine kurze Rast machen, die ich dann abbreche. So, ne? Also es ist, diese Formulierungen laden zu ganz viel sehr nervigen Diskussionen ein, die man ja eigentlich nicht haben will. Und irgendwie, dann sehe ich doch schon mal die ersten Spieler, die dann da irgendwie, keine Ahnung, einen Teleport-Spell raushauen, sich dann irgendwie in die gegnerischen Massen teleportieren, dann ihren komischen Dämmerungshof hier herbeirufen, sich dann da mitten in so ihre komischen 9-Meter-Sphäre stellen, mir dann irgendwie noch erzählen wollen, dass der Schaden macht aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht sehe. Und dann haben wir wieder irgend so einen komischen Argumentationssalat. Also das finde ich ein bisschen gruselig. Um aber auf die ursprünglichen, Anwendungsfall da zurückzukommen, prinzipiell ist so eine Fähigkeit gar nicht zu unterschätzen. Es gibt ganz, ganz viele Situationen und gerade in so Dungeon-Crawler-Kampagnen vor allen Dingen, wo ihr super Schwierigkeiten haben werdet als Spieler oder als Spielergruppe, einen sicheren Platz zu finden, wo ihr eine lange Rast von 8 Stunden absolvieren könnt, weil eben ihr überall Patrouillen habt, ihr habt irgendwie, werdet magisch beobachtet und dementsprechend müsst ihr dauernd davon ausgehen, überfallen zu werden oder was auch immer. Und dann ist sowas super, super mächtig, weil das, tatsächlich gibt es so einen Tipp für Spielleiter in D&D 5e, dass wenn ihr eher sogar eine hochlevelige Gruppe challengen wollt, versagt einfach denen die lange Rast. Das ist super, super wichtig. Also dieses Management von Ressourcen, also von Zauberplätzen, von Heiltränken und so weiter und so fort, wirklich eine Challenge wird, weil nichts ist fieser, gerade für magiekundige Klassen, wie wenn halt einfach keine Zauberslots mehr da sind. Dann wird halt sowas richtig, richtig schwierig. Oder wenn man mit denen so krass haushalten muss, weil man davon ausgehen muss, eben nicht sicher rasten zu können. Das bringt das ganze Spiel auf eine ganz andere Ebene. Deswegen ist, wie gesagt, auch im Umkehrschluss für Spieler so eine Fähigkeit echt nicht zu vernachlässigen.
Das Äquivalent dazu ist so ein bisschen, wie heißt es, Leomunds kleine Hütte oder so, der Zauber?
Ja, irgendwie so,
genau. So ein bisschen, ne?
Da gibt's auch noch ein paar andere Zauber. Es gibt auch noch dieses, so eine Festung, die man herbeirufen kann.
Ja, stimmt.
Und wo auch tatsächlich drin in dem Spell, also das müsste ich jetzt nochmal nachlesen, ich habe diesen Spell noch nie verwendet, es gibt nur ganz viele lustige Hacks damit, die man irgendwo nachlesen kann, weil das ist irgendwie so eine Festung, die kann man dann herbeirufen und die dehnt sich dann aus und jeder, der von der Ausdehnung betroffen ist, kriegt irre viel Schaden irgendwie und das kann man dann tatsächlich als Waffe verwenden, das Ding. Also das ist auch irgendwie alles ein bisschen wild, aber nun gut. Wie gesagt, das sind alles, weißt du, und im Prinzip finde ich die Ideen von diesen Spells immer super cool, sehe aber, und der Spielleiter in mir sieht schon die Spieler, wie sie das alles wieder merkwürdig miteinander kombinieren und mir Kopfzerbrechen zerbreiten. Und dann kann ich mich über diese Spells freuen.
Ja. Was hier übrigens, was ich noch ein bisschen nicht ganz verstanden habe, ist der Satz, vollständige Deckung blockiert die Sphäre. Heißt das, dass wenn ein höherer Stein da ist, bleibt die Sphäre da stecken? Oder
Ich hätte gedacht tatsächlich, dass, also ich hätte es jetzt so interpretiert, dass es schlicht und einfach Platz für diese Sphärenausmaße sein muss.
Genau, das meine ich. Also wenn irgendwie ein Obelisk in der Nähe steht, dann geht's nicht. Oder was heißt blockiert die Sphäre? Kann der Zauber dann nicht gewirkt werden? Oder bleibt die einfach da stehen? Oder?
Die Diskussion hätte man auch mit einer guten Formulierung auch einfach jetzt negieren können, weißt du?
Ja. Naja, machen wir weiter in dieser tollen Unterklasse und zwar mit verborgene Pfade und die verborgenen Pfade erhaltet ihr auf Level 10 und Lars hat es eben schon so ein bisschen angesprochen mit dem Teleportieren. Genau das macht ihr dann nämlich, weil ihr im Endeffekt die verborgenen Wege der Feenwesen beschreiten könnt und dann könnt ihr für eine bestimmte Anzahl mit einer Bonusaktion euch teleportieren. Und zwar bis zu 18 Meter auf einen nicht besetzten Bereich. Finde ich tatsächlich die einzige gute Fähigkeit in diesem Zirkel der Träume. Was ich auch noch ganz gut finde bei dieser Fähigkeit ist, dass ihr nämlich nicht nur euch teleportieren könnt, sondern ihr könnt auch theoretisch eure Verbündeten teleportieren. Also ihr könnt gleichzeitig auch eine bereitwillige Kreatur teleportieren, die zwar nur bis zu 9 Meter weit, aber hey, immerhin, kann schon mal nicht so schlecht sein. Ihr könnt das Ganze dann so oft machen, wie hoch euer Weisheitsmodifikator ist. Der wird beim Druiden jetzt nicht so gering sein, also ich schätze mal mindestens mal 3 bis 4 Mal pro lange Rast könnt ihr das benutzen. Finde ich schon eine der mächtigeren Fähigkeiten, vor allem wenn man bedenkt, dass auf Level 10 teleportieren echt wichtig sein kann in einem Kampf für einen Druiden, der vielleicht nicht gerade in Tiergestalt ist. Wenn er in Tiergestalt ist, natürlich scheißegal, weil er hat tausende Trefferpunkte, aber so schon ganz schön mächtig.
reibt noch Salz in die Wunde. Genau, ja, aber würde ich auch sagen. Also auch, wie gesagt, die Fähigkeit davor, um dann einfach nochmal eine Lanze für zu brechen, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig unmächtig. Wie gesagt, kann situativ sehr, sehr mächtig sein. Aber da nochmal gesagt, prinzipiell, wenn man sich die Situation nur spezifisch genug baut, ist jede Fähigkeit irgendwie mächtig. Zumindest in den allermeisten Situationen. Ich gucke auf dich, Sturm Herold. Aber die, genau, definitiv eine coole Fähigkeit. Apropos verwirrende Fähigkeitsbeschreibung, das muss man bei dem sagen. Also generell, wie gesagt, kann man sich da irgendwie Situationen bauen bei diesem Zirkel, wo die ganzen Fähigkeiten mächtig eingesetzt werden können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist auf jeden Fall eine der Unterklassen mit den am verwirrendsten beschriebenen Fähigkeiten irgendwie. Und das in dem Fall können wir es, glaube ich, nicht mal auf Ulysses schieben, was die Übersetzung angeht, weil ich könnte mir vorstellen, das ist auch in Englisch genauso komisch alles.
Ich habe leider auch nur das deutsche Buch ausnahmsweise mal. Könnte ich mir aber fast vorstellen, weil die ganzen Fähigkeiten sind so, ich will nicht sagen hingerotzt, aber es hat sich jemand nicht groß Gedanken gemacht.
Ja, aber dafür ist es dann auch irgendwie wieder zu detailliert so, ne? Also ich meine, oder da, man merkt irgendwie, da hat sich jemand, also ich finde, da hat sich jemand super reingefuchst, hatte irgendwie eine ganz abgefahrene, komplexe Vision vor Augen, die er hier zum Leben erschaffen wollte. Aber ja, irgendwie war es nicht der wortbegabteste Mensch.
Ja, oder das, die Vision war da und dann gibt es irgendwie so einen Prüfer, der das alles nochmal irgendwie gerade rücken muss. Und der,
nee,
das geht nicht, da müssen wir auch nochmal ran. Und dann ist das bei rausgekommen.
Ja, mag auch sein. Also irgendwie so ganz aus einem Guss wirkt das irgendwie alles nicht, auch wenn ich da jemandem schon abnehme, dass er da irgendwie eine coole Geschichte hat. Weil, also im Prinzip, so also diese Stilistik, dieses Zirkel der Träume, ist ja quasi, dass die Gedankenwelt und diese Traumwelt, deswegen ja auch diese Fähigkeiten, die mit den Rasten zu tun haben. Rasten? Ist das das Plural? Rastii?
Die Rasti, nein.
Zu tun haben. Die da so ein bisschen, oder dass dass eine Raster auch so Einfluss auf die Fähigkeiten hat. Das ist nämlich auch bei der nächsten Fähigkeit der Fall. Der Level 14 Fähigkeit mittlerweile, der also mächtigsten Fähigkeit, die der Druide hier bekommt, also der Druide des Zirkel der Träume, nennt sich Traumwandler. Traumwandler ermöglicht euch nämlich auch wieder eine Fähigkeit, oder genau, um genau zu sein, Zauber zu wirken, nachdem ihr eine kurze Rast absolviert habt. Um genau zu sein, also erstmal ohne Materialkomponenten, das heißt, ihr kommt einfach aus eurer kurzen Rast, oder ehrlicherweise würde es für mich, also der Spell sagt, nachdem du eine kurze Rast beendet hast, aber es würde natürlich für mich viel mehr Sinn machen, dass quasi so in der Chronologie sozusagen die kurze Rast genutzt wird, um diesen Spell auszuüben sozusagen, und das Happening des Spells geschieht dann entsprechend nach dieser Rast, wie auch immer, aber das ist, glaube ich, das ist mehr Fluff als alles andere. Und zwar die drei verschiedenen Zauber, das ist Traum, Ausspähung und Kreis der Teleportation. Und ich roll das Feld gerade mal so ein bisschen von hinten auf. Und zwar, Kreis der Teleportation funktioniert auch etwas anders, als der Spell funktioniert. Das ist ansonsten, die beiden anderen Fähigkeiten funktionieren genau wie die entsprechenden Zauber. Und Kreis der Teleportation funktioniert dann so, dass der Druide sich nach der kurzen Rast entscheiden kann, mit diesem Spell zu dem Ort zurückzukehren, wo er die letzte lange Rast absolviert hat. Und solange irgendwie dieser Ort auf der gleichen Existenzebene ist, bla bla bla. Und ehrlicherweise bin ich, klar, hier kann man auch wieder Situationen konstruieren, wo das nützlich ist, aber irgendwie muss ich gestehen, dass ich das nicht so 100% sehe. Ich bin mir aber auch, das müsste ich mal nachlesen bei dem Spell. Das weiß ich ehrlicherweise nicht genau. In meiner Vorstellung oder meiner Erinnerung gilt der Kreis der Teleportation nämlich nur für den Zaubernden. Aber wenn das natürlich für die komplette Gruppe zumindest funktionieren würde, der Kreis der Teleportation, das kann sogar sehr gut sein. Das habe ich jetzt gerade nicht on track, muss ich gestehen. Da darf man mich gern irgendwo korrigieren oder verbessern. Es kann gut sein, dass es für die komplette Gruppe funktioniert und der sozusagen diesen Kreis der Teleportation zwischen dem Ort der kurzen Rast und der letzten langen Rast sozusagen öffnen kann. Und das würde dann zumindest mal irgendwie ein paar Situationen mehr ermöglichen, wo das sinnvoll eingesetzt werden kann. Sei es jetzt irgendwie beispielsweise als Flucht aus einem Dungeon heraus, irgendwie halt so als Shorttrack wieder zurück in ein Dorf oder was auch immer. Da könnte ich mir dann so ein bisschen was ausdenken und dann könnte es vielleicht auch ganz nützlich eingesetzt werden. Wie gesagt, das ist die eine Fähigkeit. Der zweite Zauber ist der Zauber Ausspähung, und das ist auch ein ganz interessanter Spell eigentlich, denn mit dem Zauber Ausspähung kann der Druide eine konkrete Person ausmachen, also wo diese Person sich entsprechend aufhält. Das ist so der Grundgedanke bei der ganzen Geschichte. Das ist aber nicht das Einzige, beziehungsweise das hat ein paar Eigenschaften noch mit, das bringt ein paar Eigenschaften mit sich, denn die Person, die aufgespürt wird, die kann einen Rettungswurf dagegen machen, weil es ja durchaus sein kann, dass sie das nicht möchte, dass sie nicht aufgespürt werden möchte. Falls sie aber aufgespürt werden möchte von dem Druiden, kann sie sich auch absichtlich dazu entscheiden, diesen Rettungswurf, dieser Rettungswurf misslingt und sich quasi einfach zu erkennen geben, dem Druiden. Aber der Druide kann auch seine Chancen verbessern, dass dieser Rettungswurf misslingt, indem er tatsächlich irgendwie entweder dieses Wesen, was er da sucht, sehr gut kennt, oder tatsächlich irgendwie eine Art von Verbindung mit ihm herstellt. Und mit Verbindung ist gemeint sowas wie vielleicht ein Porträt von dieser Person hat, irgendeine Art von Besitz von dieser Person bei sich hat, oder tatsächlich sowas wie eine Haarsträhne oder ähnliches. Und all das beeinflusst halt den Rettungswurf oder erschwert den Rettungswurf für diese Kreatur. Wenn der Druide allerdings irgendwie nur aus zweiter Hand von dieser Kreatur mal erfahren hat, dann wird sogar der Rettungswurf für diese Kreatur erleichtert um plus 5. Also nur mal, um so ein bisschen den Scope zu kennen. Plus 5 ist das, was am ehesten den Rettungswurf noch erleichtert. Das ist eben genau das, wenn der Druide nur aus der zweiten Hand erfahren hat. Oder wenn tatsächlich der Druide eine Haarsträhne dieser Kreatur beispielsweise bei sich hat, wird der Rettungswurf der Kreatur um 10 erschwert. Also tatsächlich doch maßgeblichen Einfluss darauf. Und kann natürlich schon, je nachdem, was für eine Situation da irgendwie entsteht, schon sehr hilfreich sein.
Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Also vor allem auch dieses Traumthema. Vielleicht erklären wir Traum auch noch, weil das ist ja der dritte Zauber. Hier steht ja explizit mit dir als Boten. Das heißt, du musst da im Endeffekt der Traumbote sein. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Kartenlegen auf Astro-TV. Ist es auch ein bisschen, aber im Endeffekt könnt ihr, wenn ihr den Zauber Traum wirkt, als Bote im Traum einer Kreatur agieren, die ihr kennt, und die muss sich auf der gleichen Ebene befinden. Ganz wichtig, die Kreatur muss auch träumen können. Also zum Beispiel so Kreaturen wie jetzt Elfen oder so, die nie schlafen, die können natürlich nicht irgendwie träumen und dementsprechend können sie auch keine Botschaften als Traum empfangen. Aber im Endeffekt bei Kreaturen, die das können, da könnt ihr einen kompletten Traum formen. Ihr könnt die Landschaften in diesem Traum formen, was gesagt wird und so weiter. Plus das Geile dabei ist, die Kreatur, die das Ganze träumt, erinnert sich dann nach dem Aufwachen perfekt an diesen Traum. Also man kann das, finde ich, auch relativ kreativ einsetzen. Ist aber so ein Zauber, der natürlich mega situationsabhängig ist. Also den wird man, würde ich fast behaupten, von diesen drei Zaubern am wenigsten benutzen.
Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, also alles drei cool, ne? Also man kann sich für alles drei irgendwie Situationen ausdenken, also gerade jetzt auch für dieses Traumding, die, wenn sie dann super nützlich sind, super episch auch sein können, ne? Ja. Also gerade wenn zum Beispiel, also ich stelle mir nur die Situation irgendwie am Tisch vor, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, die Gruppe getrennt wird oder sowas und auf einmal irgendwie einer der Spieler von dem jeweils anderen Spieler halt irgendwie so einen super krass epischen Traum irgendwie präsentiert bekommt, indem er halt irgendwie eine Nachricht bekommt oder einen Plan bekommt oder was auch immer, ne? Also da kann man schon irgendwie zu epischen Situationen kommen. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, alle drei Zauber sind halt ja eher so ich will jetzt nicht Fluff-Spells sagen, weil die sind schon wichtiger und mächtiger. Sind, glaube ich, auch alle relativ hochlevelige Zauber. Also ich glaube, Ausspähung beispielsweise ist, glaube ich, ein Fünftgrad-Zauber oder so. Also das ist schon
Traum auch.
Ja, das sind schon auch für zauberkundige Leute echt ein ziemliches Commitment. Nichtsdestotrotz als Level 14-Fähigkeit?
Ja. I don't know. Ja, ja, vor allem habe ich hier immer so das Gefühl, beim Zirkel der Träume, du musst halt im Endeffekt, ja, es kann sich nicht so ganz entscheiden, ob es irgendwie der Heiler sein soll und dann kriegst du das noch. Also ja, also mit den normalen Druidenfähigkeiten geht's dann noch mit der Tiergestalt und so weiter. Aber boah, ja, also so richtig geile Fähigkeiten, um deiner Gruppe irgendwie dann zu helfen. Das muss, wie ich eben schon meinte, schon echt situativ dann sein, wenn du die Fähigkeit richtig sinnvoll einsetzen willst auf Level 14.
Also ich finde, so um den abzuschließen, weil dann sind wir auch mit diesem Zirkel durch mit der Level-14-Fähigkeit, und auch mal vielleicht ein bisschen einen Kontrapunkt zu setzen gegenüber dem Ranten, wie wir gerne die ganze Zeit rauslassen. Ich kann mir bei diesen Fähigkeiten schon vorstellen, dass man mit dem Zirkel der Träume einen Druiden baut, der Spielern, die Bock auf einen fantasievollen Fluff-Charakter haben, der irgendwie wirklich ein guter Supporter ist mit durchaus nützlichen Fähigkeiten, der denen hier sehr viel Futter gibt für auch eine coole Stilistik, der irgendwie so ein bisschen viel in seinem und dem Geist anderer umherwandert und entsprechend dort ja auch irgendwie schalten und walten kann. Man muss ja auch sich vor Augen führen, der Druide hat ja auch ohnehin Zauber zur Verfügung, ne? Also es ist ja eine Zauberklasse. Und entsprechend kann man natürlich auch die Zauberauswahl noch so treffen, dass das irgendwie inhaltlich das Ganze hier ganz gut ergänzt. Also deswegen glaube ich, aus einem Storytelling-Aspekt gibt der eigentlich relativ viel. Aber jeder, der quasi jemanden will, der im Kampf maßgeblich ausschlaggebend ist, der wird hier wahrscheinlich nicht so glücklich werden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja, ich finde auch, das ist wahrscheinlich dann auch wieder ein Charakter beziehungsweise ein Druide, der sehr, beziehungsweise eine Klasse dann eher, die dann sehr abhängig davon ist, welches Abenteuer du spielst. Also in so einem Dungeon of the Mad Mage, boah, wird vielleicht hier dieses Thema mit dem Zurückteleportieren ganz gut und mit der Sphäre, aber der Rest, ja,
Naja, ehrlicherweise
der
ist ja
der fällt
ist
dann schon recht schnell, ne?
Die letzte lange Rast ist halt meistens dann in dieser Sphäre, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen ist das Zurückteleportieren auch wieder Kacke.
Ja.
Ja, also irgendwie, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, also da vielleicht auch nochmal einen Hinweis, das hatten wir auch schon hier und da mal gesagt, aber das kann man ja auch durchaus mal wiederholen. Gerade wenn ihr so Bock habt, so Charaktere zu spielen, also Klassen zu spielen, die so ein bisschen oder nur in bestimmten Arten von Abenteuern ihre Stärke ausspielen können, besprecht das vorher mit eurem Spielleiter und andersrum an alle Spielleiter. Denkt auf jeden Fall darüber nach, welche Insights ihr euren Spielern über das Abenteuer geben wollt, bevor sie ihre Charaktere erstellen. Weil das hatten wir, glaube ich, mal, als wir im Spielleiterhandbuch den Waldläufer vorgestellt haben, der ja so seine Favorite Terrains auswählen soll. Da geht es letztendlich darum, dass der Spieler, der diesen Charakter erstellt, ja wissen muss, in welcher Art von Terrain er unterwegs ist in dem Abenteuer. Ansonsten macht diese Fähigkeit schlicht und einfach keinen Sinn. Und ja, liebe Spielleiter, ihr könnt euch dann total freuen, dass er diese Fähigkeit nie ausspielen kann, aber es ist ja auch irgendwie nicht Sinn und Zweck dieses Games hier, ne? Also deswegen. Redet da miteinander. Gerade bei solchen Klassen kann das nur Sinn machen. Ansonsten bleibt vielleicht der Spaß für den Spieler dann hier an dieser Stelle ein bisschen auf der Strecke und das will ja niemand.
Ja. Das stimmt. Plus, ich finde, der Spielleiter kann je nachdem, also es muss ja nicht irgendwie dann heißen, nee, passt nicht zum Abenteuer, sondern ich finde, der Spielleiter kann dann das Abenteuer auch so ein bisschen anpassen. Also klar, für einen Anfängerspielleiter ist das nix, aber für erfahrenere Spielleiter ist das schon immer eine Möglichkeit, um irgendwie dann auch dem Spieler beziehungsweise die Arbeit, die er dann in den Charakter reinsteckt, irgendwie gerecht zu werden.
Ja, und ich meine, wie gesagt, auch da, weißt du, gerade ich finde auch solche Charaktere bieten immer den Spielleitern nochmal auch eine coole Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Ne? Ich meine, guck mal, wir haben ja, wenn du halt diesen Druiden hast, der die ganze Zeit nur in den Träumen funktioniert, dann kannst du ja auch seine Träume wiederum verwenden, um ihnen Hinweise zu geben oder sowas. Also das ist ja schon auch für Spielleiter cool.
Ja, das stimmt. Also ist noch nicht ganz verloren mit dem Zirkel der Träume.
Wir geben uns Mühe.
Wir geben uns Mühe. Wirklich Mühe. Wo es aber komplett verloren ist, ist der Zirkel. Ich musste die Überleitung finden, es tut mir leid. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ist wie gesagt kein Sturmherold. Ich würde sogar behaupten, dass der Zirkel der Träume, finde ich, fast ein bisschen besser, weil der Zirkel des Hirten ist so ein bisschen auch das, was, ich weiß nicht, welche Barbarenklasse das war mit dem, der Ahnen, was wir in der vorletzten Folge gesagt haben. Also schon sehr ähnlich.
Den Namen auch nicht
auswendig. Ja, auf jeden Fall schon sehr ähnlich. Im Endeffekt, Zirkel des Hirten heißt, der jeweilige Druide, der diesem Zirkel beitritt oder beiwohnt, hat sich darauf spezialisiert, die schwachen.
Pfad des Ahnenwächters, sorry.
So, genau, Pfad des Ahnenwächters. Also zumindest ist er davon ein bisschen angehaucht, meiner Meinung nach. Zirkel des Hirten heißt, der Druide hat sich darauf verpflichtet, wirklich schwache Kreaturen oder Feen oder was auch immer zu schützen, die sich nicht wirklich wehren können. Und das spielt dann so ein bisschen mit, weil im Endeffekt hat er sehr oft dann Hilfe von Totems beziehungsweise Geistern, die ihm dabei helfen, diese Tiere oder Feen oder was auch immer er gerade beschützt. Es kann natürlich auch irgendwas ganz Kreatives sein. Auf jeden Fall werden die ihm dabei helfen. Auf Stufe 2 erhält er dann unter anderem die eben angesprochenen Geistertotem, aber auch die Sprache des Waldes. Und das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass ihr Sylvanisch sprechen könnt, lesen und schreiben. Plus ihr könnt mit Tieren kommunizieren und könnt auch so ein bisschen deren Gunst bekommen, wenn ihr denen dann irgendwelche Geschenke macht, sei es jetzt in Form von irgendwie Nahrung oder was auch immer. Das müsste man dann ein bisschen roleplayen und so weiter. Aber im Endeffekt könnt ihr euch mit den Tieren verständigen. Ganz wichtig ist, die sind euch nicht irgendwie wohlgesonnen oder so, sondern die behalten schon noch ihre Gesinnung. Aber im Endeffekt könnt ihr euch zumindest, wenn es die Intelligenz des jeweiligen Tiers erlaubt, mit diesem verständigen.
Und das ist tatsächlich auf Level 2 auch noch nicht alles. Und zwar, das ist ja ehrlicherweise nur so ein bisschen die Fluff-Fertigkeit, die aber durchaus für Druiden ja Ding sein kann. So mit Tieren zu reden und sowas ist ja vielleicht dann doch auch eine signifikante Motivation bei der Charakterstellung gewesen. Die durchaus interessantere Fähigkeit ist aber allerdings das Geistertotem. Das ist die zweite Level 2-Fähigkeit. Und die Regel wird wahnsinnig kompliziert beschrieben mal wieder. Long story short, man kann einen Geist, einen Tiergeist beschwören. Und zwar, um genau zu sein, drei unterschiedliche oder drei hat man zur Auswahl. Und diese Tiere, wenn man also diese Tiergeister, wenn man sie beschworen hat, sind jetzt nicht so Tiergeister im Sinne von, dass sie Seite an Seite mit einem Geisterwolf irgendwie kämpfen können. Leider nein. Es geht tatsächlich darum, dass diese Tiere auch geisterhafte Gestalten sind. Also sie sind auch regeltechnisch kein Objekt und keine Unit, sondern sie existieren so ein bisschen vor sich hin und greifen auch quasi nicht ins Geschehen ein oder können auch nicht ins Geschehen eingreifen, sondern ihre Daseinsberechtigung ist ihre Aura. Und diese Aura ist im Radius von 9 Meter um diese Geister herum und die Art und Weise der Wirkung dieser Aura ist abhängig von dem Geist, den ihr herbeiruft. Und wie gesagt, ihr habt drei unterschiedliche zur Auswahl. Die erste ist der Geist des Bären und man kann irgendwie, ich meine, sobald irgendwie bei irgendwas Bär drin steht, geht's um Stärke und Ausdauer bei D&D. Und im Prinzip beschrieben steht, dass dieser Geist dir und deinen Kameraden Stärke und Ausdauer verleiht. Was genau bedeutet, dass ihr temporäre Trefferpunkte erhaltet von 5 plus deiner Druidenstufe, was ja durchaus gar nicht mal so verkehrt ist. Also das skaliert auch einfach mit der Stufe hoch. Und das vor allen Dingen für alle Personen, die du auswählst in der Aura. Also es ist jetzt nicht so nicht so, dass wenn ein Gegner in die Aura läuft, der entsprechend temporäre Trefferpunkte bekommt, sondern du kannst das schon, also den kann man schon ausopten, sozusagen. Und außerdem erhalten alle Beteiligten, also alle, die von dir und deiner Gruppe, Vorteil bei Stärke und Stärkewürfen und Stärke-Rettungswürfen, was natürlich auch irgendwie diese ganze Bärencharakteristik wieder aufgreift. Genau, der zweite Geist, den ihr herbeirufen könnt, ist der Geist des Falken. Der Geist des Falken ist so eher der offensivere Geist oder der offensivste Geist, den ihr dabei herbeirufen könnt, denn auch wieder gleiches Thema, ihr ruft einen Falkengeist dabei, Geisterfalken dabei, wie auch immer, und wenn eine Kreatur einen Angriffswurf ausführt, während er in der Aura dieses Falken steht, könnt ihr eure Reaktion dafür aufwenden, damit die Kreatur während ihres Angriffs im Vorteil ist. Auch ganz cool. Außerdem habt ihr Vorteil bei allen Würfen für auf Wahrnehmung. Vorteil auf alle Würfe auf Wahrnehmung. So. Und last but not least, der letzte, und das finde ich ehrlicherweise in der Auswahl ein bisschen random. Also erster Geist ist Bär, zweiter Geist ist Falke, dritter Geist ist Einhorn. Also
macht vollkommen Sinn.
Weil ich weiß ja nicht, irgendwie auch ein bisschen
Wappentier von Schottland, also klar.
Ach, daher die Verbindung, natürlich. So. Okay. Und der Geist des Einhorns ist auch ein wenig merkwürdig, muss ich sagen. Also da, wenn mir das jemand erklären kann, dann bitte gerne. Und zwar folgendes. Der Geist des Einhorns ist auch eher so defensiv ausgerichtet. Und zwar in dem Sinne, dass er dem Druiden und seinen Kumpanen Vorteil gibt auf Wahrnehmung, also um Personen zu entdecken, die in der Aura des Einhorns stehen. So, jetzt klingt jetzt erstmal gar nicht so kompliziert. Also, keine Ahnung, das Einhorn steht irgendwo in dichtem Gebüsch. Also der Einhorngeist steht irgendwie in dichtem Gebüsch. Und in einem 9-Meter-Radius um dieses Einhorn rum sind irgendwie Leute verborgen. Und ich stehe irgendwie weiter weg und kann die entsprechend schneller erkennen, weil sie in der Aura dieses Einhorns stehen. So. Jetzt habe ich euch ja aber eben erzählt, dass bei dem Geist des Falken alle Teammitglieder Vorteil auf Wahrnehmungswürfe bekommen, wenn sie innerhalb der Aura des Falken stehen. So. Und jetzt verstehe ich nicht so ganz, was das für einen positiven Unterschied machen soll, dass ich mich entscheide, eben auf diesen Angriffsvorteil des Falkengeistes dazu verzichten, dafür diesen Einhornbums zu machen. Und zwar aus dem Grund, dass ich da hinten in der Wiese Gegner vermute, meinen Einhorngeist da hinschicke, damit ich dort hoffentlich genau diese 18 Meter oder diese, diesen 9 Meter Radiuskreis erwische, wo dann halt auch die Gegner drin sind, um die dort einfacher zu erkennen, anstatt einfach den Falkengeist zu rufen, mich in die in den Radius des Falkengeistes zu stellen und dann ohnehin auch Vorteil auf Wahrnehmung zu haben. Ich kann ja immer noch da hinten ins Gras gucken. Ne? Also irgendwie so mega sinnvoll erscheint mir das irgendwie nicht. Zusätzlich nämlich auch, also ich meine, der Einhorngeist hat noch eine weitere Fähigkeit und die ist dann auch wieder so ein bisschen sinnvoller, dass wenn ich, wenn in der Kreatur, in der Aura eine Fähigkeit ausgelöst wird, die Trefferpunkte wiederherstellt, wird zusätzlich, werden nochmal Trefferpunkte in Höhe der eigenen Druidenstufe wiederhergestellt. Also einfach, es verbessert einfach jeden Heilspell. Okay, fair game. Aber jetzt nochmal zusätzlich zu dem anderen Punkt, dass dieses Einhorn da ja hinten in der Wiese steht. Also ich schicke das Einhorn, diesen Einhorngeist ja irgendwo hin, damit ich dort Sachen entdecken kann. Sprich, das steht auch noch weit von mir weg, das Ding. Im Normalfall, also in dem Use Case sozusagen. Und dann verbessert es auch noch die Heilspells, von, die innerhalb dieses Radius stattfinden, in dem ich ja nicht stehe. So, ne? Also irgendwie, das passt auch wieder nicht so mega zusammen. So.
Ja.
Wildes Einhorn irgendwie.
Ja, also klar, das ist klar, dass eher nicht dieses Weisheitsding, sondern die Trefferpunkte so der Perk von dem Einhorn sind, aber ja, nicht wirklich durchdacht. Also
ja, also dieses, also ich, natürlich, ich meine, wie immer, so ich kann mir auch da wieder eine Szenerie bauen, wo das irgendwie sinnvoll ist.
Genau.
Aber also das im Allgemeinen ist es auf jeden Fall der Falke.
Ja, auf jeden Fall.
Oder der Bär halt.
Aber das Gute ist ja, dass du im Endeffekt dir das jedes Mal aussuchen kannst. Also du bist jetzt nicht irgendwie von irgendwie vom Start darauf festgelegt, nur das eine zu wählen, sondern du kannst je nach Situation entweder den Bär, den Falken oder das Einhorn rufen. Deswegen finde ich es okay, weil du so ein bisschen flexibler bleibst. Plus, wir dürfen auch nicht vergessen, ist Stufe 2. Ne? Also
ja, fair game.
Das, ne? Also ist schon okay.
Ich finde auch diese Bären- und die Falkengeschichte mega geil, ne? Also das muss man ja auch sagen. Das sind eigentlich richtig, richtig gute Fähigkeiten.
Auf Level Falke 2, bin ich bei dir, Bär nein, weil du ja wirklich alle Verbündete dann in der Aura versammeln musst zum Start. Das ist nicht irgendwie, dass du das dann nochmal schieben kannst oder so, sondern die müssen zum Start alle in dieser Aura stehen. Deswegen finde ich das nicht ganz so mächtig wie den Falken, aber ja.
Ja, aber trotzdem, also da wird es dauernd Use Cases geben, ne? Gerade ich meine, auf Level 2 einen Buff von 7 temporären Trefferpunkte potenziell auf die komplette Gruppe zu haben, das ist schon mega viel.
Das stimmt, ja. Muss man halt dann wirklich zu Beginn des Kampfes meistens wirken.
Ja, oder halt, ich meine, wenn es während des Kampfes irgendwie läuft, dann kann man ja zumindest mal irgendwie den Bären da vorne zu den beiden Frontkämpfern stellen oder so. Und dann hat man zumindest die beiden und dann sind immer noch sieben temporäre Trefferpunkte mega viel. Das sind, wenn man halt so den typischen Goblin-Kampf sich anguckt, das kann mehr als den kompletten Angriff eines in einer Runde negieren. Also von einer, von einem Gegner.
Ja, das, gut, das stimmt, ja. Ja, also ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie wir es teilweise geredet haben, sagen wir mal so.
Ich weiß übrigens nicht, ich fude hier die ganze Zeit Erdnüsse nebenbei, weil ich einfach unglaublich einen Hunger habe. Ich hoffe, das hört man nicht zu krass in der Aufnahme.
Ich höre es ultra die ganze Zeit, aber macht nichts.
Schmatz hier schön einen weg.
Ja, hat irgendein mal arg beschmatzt hier. Das bitte rausstreichen. Machen wir mal weiter, oder? Weil wir haben uns jetzt so lange
Scheiß auf komische Einhörner jetzt.
So, scheiß auf Einhörner, sondern wir gehen jetzt zu mächtigen Beschwörern. Das kriegt nämlich der Druide dann auf Level 6. Und ja, im Endeffekt heißt es eigentlich nur, dass nicht ihr irgendwie gestärkt wird oder eure Verbündeten, sondern die Tiere und Feenwesen, die ihr je nachdem mit einem Zauber beschwört. Und die sind dann auf Stufe 6 deutlich mächtiger als normalerweise, denn sie erhalten erstens zusätzliche Trefferpunkte, nämlich 2 pro Trefferwürfel, über die sie verfügen. Und den Schaden, den sie machen mit ihren natürlichen Waffen, gilt ab sofort dann als magisch. Und das finde ich schon extrem wichtig, weil sehr oft, muss man dazu sagen, sind ab einem gewissen Level, ich würde fast sagen so ab Level 6, 7, normale Angriffe gegen viele Gegner einfach nutzlos, wenn sie nicht magisch sind. Und da auch noch mal ein Appell an Spielleiter, die ein bisschen knauserig sind mit magischen Waffen. Ab einer gewissen Stufe sollte vielleicht der Großteil eurer Gruppe zumindest eine gewisse magische Waffe und wenn es auch nur irgendwie ein +1 Kurzschwert oder sonst was ist, haben, weil manche Gegner werden sonst nicht mehr wirklich down gehen, wenn sie nicht irgendwie magisch getroffen werden. Und da kann der Kämpfer dann ganz, ganz, ja, komplett aus dem Spiel genommen werden. Und das kann auch sehr schnell zu Frustration führen.
Und Zusatz, auch für viele vielleicht Anfängerspielleiter, ein signifikanter Punkt, magischer Schaden heißt nicht unbedingt immer +1. Das ist zwar so das most common, würde ich sagen, aber ihr könnt auch eure Spieler einfach irgendeine Waffe finden lassen, die magischen Schaden macht, ohne einen Plus-Modifikator. Ne? Also da steht, ihr könnt einfach sie ein magisches Kurzschwert finden lassen, was keinen +1-Schaden macht, aber magischen Schaden macht. Also das spricht überhaupt nichts gegen. Also auf jeden Fall super relevanter und wichtiger Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses Tiere und Feen verstärken Bums Ding etwas noch mal direkt aufzunehmen, vielleicht direkt weiter zu Level 10 Fähigkeit, denn genauso wie die Level 6 Fähigkeit mächtiger Beschwörer unterstützt noch mal die Level 10 Fähigkeit, die Schutzgeist heißt, genau diese Ausrichtung. Und ich glaube, das sollte man noch mal so ein bisschen hervorheben, denn durch diese beiden Fähigkeiten und auch die Level 14 Fähigkeit, wenn ich die richtig im Kopf habe, wird die Ausrichtung eures Druiden so ein bisschen mitgestaltet, sage ich mal. Also ihr habt natürlich, wie hatten wir schon mal in der Druidenfolge damals im Spielhandbuch gesagt, der Druide an sich in der Grundklasse sozusagen ist extrem vielfältig, weil er sehr viele unterschiedliche Arten von Zaubern zur Verfügung hat, dieses Tierverwandeln, Bums-Geschichten-Kram ja mitmachen kann und so weiter und so fort. Also im Prinzip, er gibt euch sehr viel Futter für sehr viel unterschiedliche Spielweisen. Mit diesen Fähigkeiten, die ihr da aber allerdings bekommt, dann ab Level 6, also Level 6 und 10 und dann auch 14, wird der Zirkel des Hirten so ein bisschen stilistisch in so einen Korridor gesteckt, meines Erachtens. Und zwar, ihr werdet relativ krass dahin geführt, einen Druiden zu spielen, der halt eben Zauber verwendet, die Tiere erschaffen, Tiere oder Feenwesen erschaffen. Und denn wie gesagt, du hast es ja eben schon vorgetragen, dieser mächtige Beschwörer verstärkt dann nochmal eben genau diese Wesen und diese Level 10 Schutzgeistfähigkeit ermöglicht, dass jedes Mal, wenn eines dieser herbeigerufenen Wesen seinen Zug in der Aura eines herbeigeschworenen Geistes, von denen ich eben schon gesprochen habe, beendet, wird er automatisch mit der halben Druidenstufe geheilt. Also sprich, ihr bekommt die Fähigkeit auf Level 10. Einfach nur, dass dieses Wesen den Zug in dieser Aura beendet, ohne dass ihr eine Bonusaktion, Reaktion oder irgendwas aufwenden müsst, wird dann diese Kreatur um 5 Trefferpunkte mindestens geheilt. Also auf den höheren Stufen halt eben mehr. Was natürlich echt als gratis Heal-Spell schon ein Ding ist. Und da muss man dazu sagen, dass das für mich schon die ganze Sache wieder vielleicht interessanter macht, als ich es im ersten Durchdenken dieser Klasse eigentlich für mich so abgeschlossen hatte. Denn diese ganzen herbeigerufenen Wesen, blibablub, und das zieht ist nicht nur ein Druiden-Ding, da gibt es auch noch so ein paar Unterklassen, beispielsweise für einen Hexenmeister, der so sehr viel darauf setzt, irgendwie Untote wieder zu erwecken und so weiter und so fort. Das klingt super cool und das wirkt auch super cool auf geringen Leveln, wenn du halt irgendwie deinen Zombie und dein Skelett und so weiter und so fort irgendwie beschwören kannst und die sind dann auch entsprechend cool, aber viele von diesen Fähigkeiten haben Skalierungsprobleme. Weil dann irgendwie auf den höheren Leveln diese herbeigerufenen Monster wirklich wahnsinnig schnell auf die Fresse kriegen und dann irgendwie die HP nicht richtig mit skalieren oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie so der Schaden nicht oder die Fähigkeit nicht oder irgendwas funktioniert dann halt immer oder häufig nicht. Und diese zusätzlichen Fähigkeiten buffen diese Tiere schon gar nicht mal so schlecht, würde ich fast behaupten. Also ohne das jetzt mal konkret durchkalkuliert zu haben, wo wir da so am Schluss rauskommen oder es mal selbst ausprobiert zu haben, das könnte schon nicht so verkehrt sein.
Ja, voll. Vor allem je nachdem, was du dann beschwörst, auf welchem Level du das beschwörst, kann das schon noch mal ganz ordentlich in die höheren Trefferpunkte und vielleicht dann sogar Schadenspunkte gehen. Ne? Also schadet auf jeden Fall nicht. Aber Schadenspunkte und Schaden, nicht schwierig. Naja, ich sehe es auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, du wirst halt komplett in eine Richtung gedrückt mit deinen Zaubern. Ne? Also, wo wir eben gemeint haben, ja, du kannst die Klasse dann noch mit den Zaubern, die du auswählst, irgendwie unterstützen beim Zirkel der Träume, ist der Zirkel des Hirten da schon fast relativ festgelegt, was er dann auswählen will, beziehungsweise muss dann sogar, weil sonst sind deine Fähigkeiten, die du hier hast, nicht wirklich was wert, wenn du nicht die jeweiligen Zauber dazu hast. Ne? Ja, deswegen, ich mache mal noch die letzte Fähigkeit, um das abzuschließen. Die finde ich fluffmäßig eigentlich relativ cool. Das sind nämlich die loyalen Tiergeister. Und auf Stufe 14 könnt ihr, wenn ihr denn auf 0 Trefferpunkte reduziert werdet oder gegen euren Willen kampfunfähig werdet, dann könnt ihr den Zauber Tiere beschwören auf dem 9. Grad zaubern. Und das heißt dann im Endeffekt, dass ihr 4 Tiere eurer Wahl herbeizaubern könnt, mit einem Herausforderungsgrad von mindestens von 2 oder drunter. Und diese Tiere werden dann, wenn ihr ihnen keinen Befehl gebt, was auch so ein bisschen schwierig formuliert ist, weil wenn ihr bewusstlos seid, könnt ihr keine Befehle mehr geben, aber gut. Wenn ihr denen keinen Befehl gebt, dann verteidigen sie euren Körper im Endeffekt und stellen sich quasi um euch rum und greifen jeden an, der euch irgendwie noch schaden will. Und das finde ich fluffmäßig schon ganz cool, wenn man sich überlegt, dass dann auf einmal, weiß ich nicht, 4 Wölfe oder 4 Löwen oder Säbelzahntiger. 4
Riesenelche.
Oder 4 Riesenelche, ja.
Was um übrigens euch rum einen Herausforderungsgrad von 2 hat.
Ja, oder ein Nashorn halt, ne?
Also
ja,
oder ein Nashorn, habe ich auch gerade gelesen. Einfach oder halt 2 Nashörner und 2 Allosaurus.
Ja, oder ein Jagdhai noch. Sieht dann richtig scheiße aus, wenn du auf Land bist, aber hey, liegt dann halt darum. Auf jeden Fall verteidigen die euch und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja ihr sonst irgendwie die Tiere beschützt und die dann wirklich, wenn es hart auf hart kommt, dann auch euch beschützen. Finde ich das ganz cool als Fähigkeit. Wird natürlich auch nicht so oft vorkommen, weil ihr so gute Spieler seid, dass ihr selten unter 0 Trefferpunkte fallt. Aber trotzdem cooler Fluff.
Definitiv. Also finde ich auch gar nicht mal so wahnsinnig irrelevant, ne? Also, weil gerade, also zumindest ist es in meinen Runden so, dass dann auch natürlich auf den höheren Herausforderungsgraden auch wirklich die Spieler gegen Monster und gegen auch Gegner spielen, die halt einfach Interesse haben, die Gruppe zu töten und nicht nur kampfunfähig zu machen und auch verstehen, dass jemand, der am Boden liegt, nicht tot ist und auf einen Toten auf einen Bewusstlosen entsprechend nochmal einstechen würden, um ihn auch tatsächlich zu töten. Und da würden diese Tiergeister natürlich tatsächlich maßgeblich zu beitragen, dass der das nicht tut. Von daher, man muss natürlich sagen, wir reden über eine Level 14-Fähigkeit, ne? Wenn du da jetzt irgendwie 4, wie gesagt, Säbelzahntiger irgendwie um den rumstehen hast, die auch einen Herausforderungsgrad von 2 haben, weiß ich jetzt nicht, inwiefern die das Level 14-Monster aufhalten.
Ja.
Nicht mehr als, also sie geben zumindest mal 4 weitere Targets ab. Das ist vielleicht das, ich glaube,
sie geben ihr Bestes.
Der Meat Shield-Aspekt ist, glaube ich, sinnvoller, als dass die jetzt irgendwie den Level 14-Gegner ummähen. Aber genau, das immerhin, ne? Das sind 4 gekaufte Runden im Best Case, von daher alles gut. Genau, und damit sind wir auch schon wieder, obwohl wir tatsächlich nur 2 Unterklassen besprochen haben, das ist nämlich das, was der, was Xanathar's Guide to Everything für den Druiden hergibt, nur 2 Unterklassen.
Zum Glück.
sind wir schon wieder bei einer Stunde. Ich würde einfach mal so ein bisschen aus Fun die Tiergestalten noch vorlesen, die bei Xanathar's Guide to Everything noch mit reinkommen, die vor allem dem Zirkel des Mondes, wer den verpasst hat, gerne in der, wie gesagt, früheren Folge mal reinhören, dem Zirkel des Mondes zur Verfügung stehen, der halt sich in Tiere verwandeln kann mit besonders hohen Herausforderungsgraden. Der kriegt er nämlich dann innerhalb des Xanathar's Guide to Everything mit einem Herausforderungsgrad von 6 das Mammut hinzu. Mit einem Herausforderungsgrad von 5 den Triceratops, mit auch Herausforderungsgrad 5 den Riesenhai oder dann tatsächlich, ich glaube, okay, das war's mit den höchsten Herausforderungsgraden. Also man kann hier schon dann ziemlich viel Fun mit ziemlich viel Quatsch haben. Den Riesenskorpion gibt es noch mit einer Herausforderungsgrad 3. Also eine ganze Menge cooler Stuff, den der Druide sich dann auch heraussuchen kann.
Ja.
Und damit haben wir tatsächlich den Druiden endlich mal abgehakt.
Oh Gott sei Dank.
Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgendein neues Buch aufschlagen und wieder irgendein Quatsch kommt. Nee. Okay.
Ja.
Ich kann auch durchaus verstehen, dass es viele Fans dieser Klasse gibt. So ist ja nicht, ne? Also ich meine, gerade dieses Tierverwandel-Ding ist ja auch aus Fluff-Aspekten eine durchaus witzige Geschichte. Was mir immer noch so ein bisschen fehlt, das hatten wir, glaube ich, auch aber im Druiden, in der Druiden-Folge zum im Players-Handbook, so eine richtige, also ich weiß nicht, ob das eher so eine Unterklasse wäre für den Druiden oder für den Waldläufer, aber so eine richtige Beastmaster-Klasse, ne? Wo man irgendwie so seinen super mächtigen Gefährten hat und irgendwie auch der Gefährte mehr über die Level skaliert als man selbst. Weißt du? Und man eher so ein Supporter-Charakter wird, der sein Vieh halt supportet. Sowas fehlt mir noch ein bisschen. Das habe ich bei World of Warcraft immer sehr gefeiert.
Wobei Verbindungen hier rauszuhauen. Ich sehe das tatsächlich immer eher beim Waldläufer so ein bisschen noch, aber
wäre halt auch so ein bisschen der Klassiker, ne? Also beim Druiden würde es meines Erachtens auch in dieser Tiernähe halt irgendwie Sinn machen, beim Waldläufer halt so ein bisschen durch den literarischen Weg, der da schon mal geebnet wurde durch XY Charaktere und Drist, den wir ja wirklich viel zu häufig irgendwie referenzieren. Aber ist es halt, ne? Also das fehlt mir auch so ein bisschen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in den weiteren Regelwerken irgendwo aufgegriffen wird.
Also was ich auf jeden Fall vorwegnehmen kann, mir fallen zumindest jetzt nur noch Tashas ein, wo noch mal zwei Druidenklassen irgendwie neu hinzukommen. Und die sind relativ mächtig. Also im Gegensatz zu dem, was hier jetzt vorher irgendwie abgelaufen ist in den Büchern, sind die schon echt fast schon overpowered teilweise. Da werden wir ausnahmsweise mal nicht ranten. Aber irgendwas mit in Richtung Beastmaster kommt da, glaube ich, nicht, nee.
Ob ihr entsprechend Bock habt, Overpowered-Klassen zu spielen, das muss auch jeder selber wissen. Aber in diesem Sinne verabschieden wir uns, würde ich sagen, und hören uns in 2 Wochen wieder zum Hexenmeister und neuen Hexenmeister-Unterklassen und wirklich sehr coolen Hexenmeister-Unterklassen.
Ja, Neues vom Hexer.
So nämlich. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.